Einspruch.
FAZ Einspruch. Der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zum FAZ Einspruch Podcast. Wie immer mit mir, Konstantin van Leinten, und mit
Corinna Budras. Herzlich willkommen zur dritten Folge am 13. Dezember 2017.
Ja, wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt, und wir haben uns auch sehr gefreut über das diverse Feedback, das bei uns eingegangen ist. Deshalb sage ich das jetzt gleich nochmal am Anfang dazu. Ihr könnt uns, wenn ihr mögt, erreichen. Entweder per E-Mail an fazeinspruch@faz.de oder über Twitter, da sind sowohl Corinna als auch ich vertreten. Es gab sehr viele nette Kommentare, es gab an einer Stelle auch ein bisschen Kritik, aber konstruktive Kritik von jemand, der sich zum Love Parade-Verfahren noch ein paar weitere Ausführungen gewünscht hätte. Da versuchen wir darauf zurückzukommen und finden das generell natürlich ganz erfreulich und super, wenn ihr da konkrete Vorschläge habt, was ihr euch irgendwie noch in der Sendung gewünscht hättet. Jetzt haben wir aber erstmal eine Reihe anderer Themen auf dem Zettel, bevor wir darauf nochmal kurz zurückkommen, und zwar die folgenden.
Ja, heute kümmern wir uns um das große Thema der Flüchtlingswelle, die ja nicht nur in Deutschland zu lang anhaltenden Diskussionen geführt hat, sondern die ganze EU in eine, ja, muss man sagen, große Krise gestürzt hat. Das mag zwar jetzt nicht mehr so die Schlagzeilen dominieren, aber beschäftigt natürlich noch die Gerichte. Dann schauen wir nach Detroit und nach Wolfsburg. In diesem Skandal haben sich nämlich Neuigkeiten ergeben. In der vergangenen Woche gab es ein sehr harsches Urteil gegen den VW-Manager Oliver Schmidt. Dann blicken wir voraus auf eine mündliche Verhandlung vor dem Bundesgerichtshof. Da geht es um die Strafbarkeit der Scharia-Polizei. Wie gesagt, wir gucken nochmal auf das Love Parade-Verfahren und schließlich präsentieren wir das gerechte Urteil. Diesmal werfen die Olympischen Spiele ihre Schatten voraus. Aber zunächst einmal die Flüchtlingswelle. Konstantin, was gab es da oder gibt es da?
Ja, es gibt ein Vertragsverletzungsverfahren, das die Europäische Kommission jetzt eingeleitet hat gegen Ungarn, Polen und die Tschechische Republik. Außerdem vom selben Tag noch zwei weitere Vertragsverletzungsverfahren, die sich gezielt nur gegen Ungarn richten. Worum geht es dabei? Also bei dem zentralen von den dreien, nämlich dem erstgenannten, geht es um die fortgesetzte Weigerung dieser drei Länder, Flüchtlinge aufzunehmen, entsprechend einem Beschluss, der 2015 schon vom Europäischen Rat gefasst worden war. Man muss da an der Stelle ein kleines bisschen in der Vergangenheit oder in der Zeit zurückgehen. Man erinnert sich, 2015 strömten wahnsinnig viele Menschen nach Europa, und eigentlich ist es ja so vorgesehen nach dem Dublin-System, dass für die Bearbeitung der zahllosen Asylanträge, die da eingingen, die Staaten an den EU-Außengrenzen zuständig sind. Da traf es dann eben ganz besonders geballt Italien und Griechenland. Und es stellte sich natürlich das Problem, dass es für die beiden Länder rein praktisch nicht handelbar war. Das heißt, es war zum einen vielleicht solidarisch geboten und zum anderen auch einfach zweckmäßig, denen etwas Erleichterung zu verschaffen. Dann wurde lange Zeit verhandelt, wie das irgendwie geschehen könne. Und der Konsens, der herauskam und der dann eben im Europäischen Rat beschlossen wurde, sah so aus, dass 120.000 Flüchtlinge entsprechend einem bestimmten Schlüssel über die EU-Länder verteilt werden sollten.
Und tatsächlich kam natürlich viel, viel mehr. Wir erinnern uns, allein im Jahr 2015 kamen, glaube ich, über 1 Million in Deutschland an. Hat hier natürlich auch zu starken Verwerfungen geführt, politischen Diskussionen und auch, muss man sagen, schwierigen Verhältnissen eben in den Flüchtlingslagern.
Ja, also tatsächlich auch diese 120.000 waren eben der Minimalkompromiss, der irgendwie im Rat zu erzielen war, auch dies ja durchaus nicht einstimmig, sondern eben gegen den vehementen Protest unter anderem dieser drei gerade genannten Länder. Also es war wahrlich nicht so, als wäre damit jetzt irgendwie die Flüchtlingskrise gelöst worden, zumal der Großteil dieser 120.000 noch gar nicht tatsächlich verteilt ist. Aber diese Länder insbesondere haben das eben zu so einer Frage des Prinzips erklärt. Die wollten eben, Tschechische Republik hat, glaube ich, 12 aufgenommen, Ungarn und Polen keinen einzigen. Und dabei wollten sie es auch belassen, haben dann gegen diesen Beschluss geklagt, weil sie eben sagten, nein, damit wird ja das geltende Regelwerk die die Dublin-Regeln außer Kraft gesetzt, faktisch. Und dieser Beschluss hat ja gar nicht den europäischen Gesetzgebungsprozess durchlaufen, wie das dann eigentlich vorgesehen wäre. Und in dieser Frage hat der Europäische Gerichtshof im September dieses Jahres entschieden und hat gesagt, ja, doch, meine Freunde, das ging durchaus so, wie es gemacht worden ist. Denn es ist eben auch vorgesehen, dass in solchen besonderen Belastungssituationen Ausnahmeregeln getroffen werden können. Die dürfen zwar nicht das geltende Recht komplett in sein Gegenteil umkehren, dauerhaft. Aber das ist hier ja auch nicht der Fall, sondern es ging um eine punktuelle Entlastung. Dieser Beschluss war auch auf 2 Jahre befristet. Und es ist ja auch nicht so, als hätten wir gesagt, jetzt sämtliche Flüchtlinge werden jetzt irgendwie kreuz und quer über Europa verteilt, sondern eben nur 120.000. Das war also rechtmäßig und dementsprechend seid und bleibt ihr auch verpflichtet, die aufzunehmen.
Genau, das war im September, also ein ziemlich klares Wort vom Europäischen Gerichtshof zu dieser umstrittenen Sache. Was ist danach passiert?
Ja, dann gab es, sagen wir mal, gemischte Reaktionen, insbesondere die aus Ungarn fiel sehr heftig aus. Da war also von einer Vergewaltigung des Rechts, von einem schändlichen Urteil die Rede und insbesondere eben auch von einem Urteil, das man nicht zu befolgen gedenke und auch in der Tat nicht befolgt hat. Also nach wie vor liegt die Zahl von Flüchtlingen, die nach diesem Verteilungsbeschluss in Ungarn und Polen aufgenommen wurden, bei exakt 0. Und das ist natürlich schon ein Novum. Ne? Man muss die...
Das hat es in der Tat noch nie gegeben, ja. Dass tatsächlich nach einem so klaren Urteil die betroffenen Staaten gesagt haben, da machen wir schlicht und ergreifend nicht mit, das befolgen wir nicht?
Es ist natürlich, ne, es liegt in der Natur eines Staatenbundes, dass man nicht immer unbedingt alles super finden muss, was da beschlossen wird. Man kann ja auch anderer Meinung sein, man kann auch sagen, dass das, kann auch argumentieren, dass das Urteil irgendwie falsch gewesen sei, aber jetzt ist es eben mal so, wie es ist und dann muss man es natürlich auch befolgen, auch wenn es einem irgendwie nicht schmeckt. Man kann halt nicht nur die Vorteile der EU mitnehmen, sondern muss dann eben auch die Nachteile oder was sich so aus eigener Sicht als solche darstellt, in Kauf nehmen. Und weil die drei das aber eben augenscheinlich nicht zu tun gedenken, hat die Kommission jetzt Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet.
Das ist ja in der Tat auch nicht ganz ungewöhnlich, dass die EU das macht, also auch allein gegen Deutschland sind ja einige Vertragsverletzungsverfahren anhängig. Gibt es hier eine Besonderheit?
Ich finde schon. Also ich finde, man kann das so ein bisschen als vielleicht Kristallisationspunkt des ja schon seit langem schwelenden Konflikts zwischen der EU und den EU-Oststaaten sehen, der sich ja auf ganz verschiedene Art und Weise manifestiert. Ne? Also es ist ja nicht so, als sei das hier jetzt das einzige Problem und der einzige Konfliktpunkt, den es zwischen der EU und Polen und Ungarn irgendwie gäbe. Ganz im Gegenteil. Man erinnert sich, gegen Polen insbesondere wurde schon 2014 ein sogenanntes Rechtsstaatsverfahren eingeleitet, weil dort eben eine Justizreform bereits damals sich ankündigte, übrigens jetzt dieser Tage gerade verabschiedet wird. Was diese Justizreform ganz konkret im Einzelnen alles vorsieht, das würde jetzt an der Stelle zu weit führen. Dazu gibt es aber auch einen sehr schönen Text auf Einspruch, den wir euch in die Shownotes packen werden. Jedenfalls.
In unserem Online-Angebot der FAZ, das sich speziell an Juristen, aber auch an viele juristisch Interessierte wendet, das nur sozusagen
genau,
als kleine Erklärung.
Wenn euch das interessiert oder noch nichts sagen sollte, dann geht doch gerne mal auf fazeinspruch.de, da findet ihr sämtliche Informationen dazu und könnt das Ganze auch bestellen. Genau, das würde uns natürlich sehr freuen. Da gibt es eben diverse Texte, die verschiedene Aspekte noch vertiefen, die wir jetzt hier nicht alle im Detail ausführen können. Aber jedenfalls ist das also ein seit langem schwelender Konflikt. Und das Europäische Parlament hat übrigens in Mitte dieses Jahres angeregt, dass man ein Rechtsstaatsverfahren gegen Ungarn ebenfalls einleiten sollte, aus ähnlichen Gründen.
Auch das ein Novum, sowas hat es vorher nicht gegeben.
Genau, Polen ist das erste, ja. Man hatte da so anfangs vielleicht relativ große Hoffnungen reingesetzt, weil das Ganze natürlich schon eine krasse Signalwirkung hat. Das ist so ein bisschen gestuftes Verfahren mit verschiedenen Mehrheiten im Rat, kann die EU das zunächst mal einleiten und kann dann eben auch offiziell aussprechen, dass eben bestimmte rechtsstaatliche Gewährleistungen in Polen nicht mehr in solider Art und Weise bestehen, was ja tatsächlich also auch zur Mitgliedschaft in der EU verpflichtend ist. Ne? Man will keine Autokratien in der EU haben, das sollen und müssen schon alles irgendwie demokratisch, rechtsstaatlich organisierte Staaten sein. Und in Polen geht es jetzt eben insbesondere um die Unabhängigkeit der Justiz, die da massiv bröckelt. Aber ich glaube, man tut keinem der Beteiligten Unrecht, wenn man sagt, die Ausbeute oder der Erfolg dieses Verfahrens ist bisher exakt null. Mhm. Also die diversen Proklamationen aus Brüssel haben die Polen mal gerade so genau gar nicht interessiert. Oder wenn überhaupt, wurden sie dann innenpolitisch eher noch genutzt, um irgendwie die Anti-EU-Rhetorik aufzujazzen und da also irgendwie gewaltig Stimmung im Land zu machen gegen die EU, die angeblich übergriffig sei und ihnen ihre nationale Souveränität nicht gönne und so weiter und so fort. Jetzt ist an dieser Front die Frage, ja, was kann man eigentlich tun? Offensichtlich nur wohlmeinende Appelle führen zu nichts. Sehr viel mehr ist aber halt leider nicht drin eigentlich. Also
bis auf dieses Vertragsverletzungsverfahren jetzt. Ne? Also das ist, kann man dazu sagen, dass die EU jetzt die Zügel noch härter anzieht dadurch?
Ja, also vielleicht, dazu komme ich sofort, vielleicht noch ein Wort zum Rechtsstaatsverfahren. Es gibt prinzipiell schon auch eine Sanktionsmöglichkeit, die wehtun würde. Ne? Man kann als letzte Stufe dessen einzelnen Mitgliedstaaten ihr Stimmrecht im Europäischen Rat entziehen. Das wäre dann ganz konkret schmerzlich. Das setzt allerdings einen einstimmigen Beschluss voraus und scheitert bisher auf jeden Fall mal daran, dass Ungarn und Polen sich da sozusagen gegenseitig den Rücken
frei halten. Ja, es gibt leider zwei, die querschießen. Genau. Dann ist es natürlich schwierig.
Ja, es gibt die gewagte Überlegung zu sagen, ja, dann leiten wir es halt gegen beide gleichzeitig ein. Dann müssten die ja eigentlich quasi beide von der Abstimmung ausgeschlossen sein. Aber naja, also diesen Schritt hat man bisher nicht gehen wollen und ich glaube auch zu Recht oder jedenfalls mit guten Gründen, denn das wäre natürlich wirklich eine massive Demütigung, wenn man sagt, ihr dürft jetzt hier irgendwie zwar noch dabei sein, aber nur noch am Kindertisch sitzen und bitte den Mund halten, während die Erwachsenen reden und in der EU die Beschlüsse treffen. Also man kann sich ausdenken, zu welchen Verwerfungen und ich glaube, es wäre auch nicht ganz unrealistisch zu sagen, vielleicht dann tatsächlich zum Bruch mit der EU das führen würde. Das will man natürlich nach Möglichkeit vermeiden. Und deshalb, und jetzt komme ich genau zu dem, was du gerade schon so angedeutet hast, gibt es aber natürlich das viel profanere und eigentlich erstmal einfachere Mittel der Vertragsverletzungsverfahren. Die greifen oder die können eingeleitet werden immer dann, wenn Staaten sich gegen einzelne konkrete Rechtspflichten, die ihnen obliegen, nach europäischem Recht, denen eben nicht Folge leisten. Das ist natürlich erstmal irgendwie schlichter mit einem, wenn man so will, geringeren Anspruch. Ne? Das stellt nicht so diese Systemfrage, da geht es jetzt nicht um grundsätzliche rechtsstaatliche Gewährleistungen, aber das kann auch irgendwie wegen einem Verstoß gegen die Fischereiverordnung oder so irgendwas völlig Unpolitischem eingeleitet werden und geschieht ja auch regelmäßig. Aber jetzt dieses Verfahren hat natürlich schon eine sehr politische Dimension, weil es eben gewissermaßen symptomatisch für die Politik ist, die in diesen Ländern gefahren wird und die beiden anderen Verfahren, die ich eingangs ebenfalls kurz erwähnt habe, die jetzt gegen Ungarn laufen. Da geht es einmal um ausländische NGOs und zum anderen um ausländische Universitäten, die gegängelt werden. Auch da ist es ja nicht so, dass das jetzt in erster Linie eine Frage der Bildungspolitik wäre, sondern auch das ist natürlich Ausdruck von Orbans eben sehr unfreiheitlicher und nationalistischer Politik, die eben möglichst diese liberalen Einflussfaktoren irgendwie loswerden will.
Was gibt es denn da für Sanktionsmöglichkeiten, die EU hat?
Da gibt es, also man kann die Länder natürlich letzten Endes nicht wirklich zwingen. Man kann ja jetzt nicht da irgendwie zwangsweise Flüchtlinge hinkarren, wenn sie die und irgendwie unter Militärschutz dann ins Land bringen oder so. Das ist natürlich keine Option. Das wäre absurd. Aber es gibt eben die eine Sanktion, die immer geht, nämlich Geld. Davon kriegen sie ja von der EU einerseits genug. Also Polen und Ungarn sind im Haushaltsausgleich Jahr für Jahr so unter den größten Nettoempfängern. Das wird auch immer gerne entgegengenommen. Damit hat man augenscheinlich weniger Probleme. Aber es können dann eben Sanktionen verhängt werden. Das kann in der Form geschehen, entweder, dass es eine einmalige Strafzahlung gibt. Es kann aber auch in der Form geschehen, dass diese Strafzahlung immer wiederkehrt, solange bis dann eben die rechtliche Pflicht, um die es geht, befolgt wird.
Das ist dann sozusagen ein Abo auf die Rechtsverletzung. Da wird dann immer ordentlich gezahlt, solange bis es aufhört.
Genau. Und
das hat es in der Tat noch nie gegeben, ne?
So, ja, doch. Also das, doch, diese Wiederkehrenden, das gibt es bisweilen auch. Das wird dann aber in aller Regel eben auch irgendwie umgesetzt. Und hier hat es natürlich die Brisanz, dass diese beiden Staaten, ne, es ist ja eigentlich, die hätten ja nun wirklich auch einfach sagen können, mein Gott, die Handvoll Flüchtlinge, das ist irgendwie eine niedrige vierstellige Zahl, über die wir hier reden, von den 120.000, die nehmen wir halt, die fallen ja nun wirklich für uns nicht sonderlich ins Gewicht. Aber nachdem man das jetzt irgendwie zu so einem wahnsinnig streitigen Punkt gemacht hat und zu so einer Frage des Prinzips, tun die sich einerseits sicherlich sehr schwer damit, irgendwie nochmal von ihrer Position abzuweichen, letztlich auch aus innenpolitischen Erwägungen, man will keine Schwäche zeigen und so weiter. Aber ich finde halt schon, nö, das so geht's halt nicht. Ne? Also irgendwie, solange man in der EU dabei ist, kann man zwar auf sie schimpfen und sich empören und mit dem Fuß stampfen, aber man muss halt irgendwie das geltende Recht schon befolgen. Und dann würde ich halt hoffen, dass es hier jetzt nicht nur bei einer einmaligen Strafzahlung für die Vergangenheit bleibt, was dann so ein bisschen sowas von Ablasshandel hatte, so nach dem Motto, ja gut, wir wollten es halt nicht und jetzt zahlen wir euch eben Kohle dafür, dass wir es nicht gemacht haben und damit ist die Sache vom Tisch, sondern dass das den Staaten halt schlicht und ergreifend auf diese Weise abgefordert wird oder sie eben wirklich richtig bluten müssen.
Also du würdest mit der flachen Hand auf den Tisch hauen?
Ja, wenn man quasi sich schon auf den Standpunkt stellt zu sagen, ja, also über die Achse, über das Rechtsstaatsverfahren, das können wir nicht so richtig durchziehen, das funktioniert einfach nicht, sondern wir verteidigen unsere Position nur an einzelnen konkreten Fronten, eben da, wo wirklich konkrete Rechtspflichten verletzt werden, dann muss man da aber auch konsequent sein, ne? Denn sonst verkommt es halt wirklich dahin, dass es nicht nur nicht eine Wertegemeinschaft ist, sondern noch nicht mal so eine richtige Rechtsgemeinschaft, wenn halt einzelne Staaten sich ausbedingen zu sagen, ja nö, aber jetzt Entscheidung X oder Urteil Y finde ich irgendwie doof und mit dem Beschluss bin ich auch nicht einverstanden, den befolge ich einfach nicht und zahle halt ein bisschen Kohle und dann ist es gut. Nein, also ich glaube, da muss man dann schon wirklich Konsequenz und Stärke zeigen, so martialisch sich das irgendwie anhört, aber das ist ja genau der Habitus, in dem die Regierungen innerhalb dieser Länder auch agieren und ich glaube, der einzige, den sie verstehen werden.
Um nochmal einen ganz kleinen Schlenker nach Deutschland zu machen, hier heißt es ja auch immer, Merkel habe 2015 eklatant gegen die Regeln verstoßen. Ist das nur ein Mythos oder hat dieser Vorwurf Substanz?
Nee, der hat eigentlich keine wirkliche Substanz. Ne? Also Merkel hat nicht so operiert, wie die Dublin-Verordnung das standardmäßig vorsieht, nämlich wie gerade schon gesagt, dass eigentlich die Grenzstaaten für die Flüchtlingsaufnahme bzw. die Bearbeitung der Asylanträge zuständig wären. Deutschland ist ja jetzt bekanntermaßen nicht kein Grenzstaat, aber es gibt eben das Recht zum Selbsteintritt. Das heißt, Staaten können aber, wenn sie denn möchten, freiwillig sagen, ja, wir übernehmen diese Flüchtlinge hier und bearbeiten deren Asylanträge. Und das hat der EuGH auch in einem Urteil, in einem Verfahren, das nicht unmittelbar Deutschland betraf, aber sozusagen in diesem Aspekt für Deutschland relevant wurde, dieses Jahr auch entschieden, dass das also durchaus europarechtskonform war. Ja, ich denke, dazu ist dann auch erstmal, naja, sicherlich nicht alles gesagt. Das wird uns in Zukunft bestimmt noch weiter beschäftigen, aber für den Augenblick soll es genügen. Und dann, liebe Corinna, hast du uns ja, glaube ich, was vorbereitet zu einer Geschichte, die in den USA stattfand, aber irgendwie auch recht viel mit Deutschland zu tun hat.
Oh ja, sehr, sehr viel zu tun hat. Es geht um Dieselgate. In Wolfsburg nennt man das ja die Diesel-Thematik, ein bisschen neutraler, die wirklich ganz, ganz viele interessante rechtliche Fragen aufwirft und mitunter auch wirklich dramatische Züge annimmt. In der vergangenen Woche zum Beispiel wurde nun das Urteil gesprochen gegen Oliver Schmidt, einem VW-Manager, der auf ziemlich dramatische Weise Anfang des Jahres im Januar in Miami festgenommen genommen wurde und dessen Bild um die Welt ging. Das ist dieser berühmte Mugshot.
Schaut er so traurig, ne?
Wirklich traurig und letztendlich sieht er aus wie ein Verbrecher, aber er ist wahrscheinlich wirklich einfach gebeutelt von dem, was er da erlebt hat. Es ging gerade weiter, also ein gutes Jahr hat die Staatsanwaltschaft das Gericht in den Vereinigten Staaten gebraucht, um ihn zu verurteilen. Das ist, wenn man es mal mit Deutschland vergleicht, übrigens keine besonders lange Zeit. Und dort ist das Urteil auch wirklich drakonisch ausgefallen. Also er wurde verurteilt zu 7 Jahren Haft und einer Geldstrafe von $400.000. Und zwar wegen Verschwörung zum Betrug an den Vereinigten Staaten und Verstoß gegen das Luftreinhaltegesetz.
Verschwörung zum Betrug gegen die Vereinigten. Interessant, was es so für Straftatbestände gibt.
Ja, das ist auch amerikanisch, das muss man sagen.
Und worin soll die gelegen haben?
Ja, also dazu muss man vielleicht mal klären, wer eigentlich dieser Oliver Schmidt ist, den natürlich vorher jedenfalls nicht viele in Deutschland kannten, nun aber schon. Also das ist ein Manager, 48 Jahre alt, der schon seit 1997 im Unternehmen arbeitet. Also er hat tatsächlich dieses Jahr sein 20-jähriges Jubiläum gefeiert. Ich fürchte, er hat es nicht
so
gefeiert.
Viel aber gibt's jetzt nicht mehr zu feiern.
Ja, leider. Und er war lange Zeit in Wolfsburg. 2012 ging er für Volkswagen nach Michigan und hatte dort eine Leitungsfunktion in den Vereinigten Staaten, in der er war eben zuständig für Umweltfragen und hat im Wesentlichen die Verhandlungen und den Kontakt zu den Umweltbehörden, zum Beispiel auch in Kalifornien, hergestellt. Und ihm wird eben zur Last gelegt, dass er mehr als einmal die Behörden hinters Licht geführt haben soll. Also über Monate hinweg wird ja immer wieder diskutiert, woran es hapert. Also wir erinnern uns, im 2014 kam ja zum ersten Mal Vorwürfe auf, dass die Dieselfahrzeuge in den Vereinigten Staaten höhere Abgaswerte zu messen waren auf der Straße als auf dem Prüfstand.
Ja, ganz erheblich.
Höher. Ganz erheblich, um 40 Mal waren sie höher. Wurde oft gemessen, viele Tests gemacht. Und insbesondere waren einer Umweltorganisation in die University of West Virginia, war da eben sehr engagiert und hat versucht, über lange Zeitraum hinweg Volkswagen nachzuweisen, dass die Abgaswerte manipulieren. Und da waren dann eben auch die Behörden hinterher, haben immer wieder nachgehakt, immer wieder gefragt. Und Oliver Schmidt soll eben derjenige gewesen sein, der mit anderen zusammen eben die Behörden darüber getäuscht haben soll, was zu diesen unterschiedlichen Diskrepanzen führte.
Also sprich, er selber war durchaus im Bilde und wusste, dass es diese Betrugssoftware in den Fahrzeugen gab und dass eben die Tests ganz gezielt anders abliefen auf den Prüfständen als auf der Straße, aber hat versucht, das irgendwie
Genau. Das hat er auch eingeräumt. Also er hat sich dann schuldig gesprochen, hat aber tatsächlich die vollen 7 Jahre bekommen, die auf den Strafrahmen sozusagen wurde voll ausgeschöpft. Was man aber nochmal deutlich sagen muss, er war nicht derjenige, der das sich erdacht hatte, ausgedacht hatte oder installiert hatte. Ne? Das ist tatsächlich früher geschehen. Im Jahr 2006 wurde wohl der Beschluss gefasst, dass man mit den Dieselfahrzeugen in die Vereinigten Staaten erobern wollte. Da ist ja Diesel nicht so wahnsinnig verbreitet gewesen, wie es hier in Deutschland war. Das wollte Volkswagen ändern und so ein bisschen auch gegen die Toyota und General Motors seine Macht behaupten. Und deswegen hatte man das 2006 beschlossen, 2007 schon festgestellt, das wird nicht ganz klappen, das ist technisch wahnsinnig schwierig, die strengen Abgaswerte in den Vereinigten Staaten zu einzuhalten und deswegen kam man eben auf die Idee, das durch andere Ingenieurskunst technisch zu manipulieren die Feed-Devices einzubauen. Das war eben schon 2007, 2009 kam dann der erste manipulierte Wagen auf den amerikanischen Markt. Interessant dabei übrigens auch, das war das absolute Krisenjahr der Automobilbranche, wenn wir uns erinnern. Mhm. Da lag ja nicht nur die Finanzbranche am Boden. Lehman Brothers war gerade kollabiert und die Finanzmärkte, das war 2008, und die Finanzmärkte waren sozusagen auf Talfahrt und haben die Automobilbranche mitgerissen. Und gerade in diesem Jahr hatte auch General Motors Insolvenz angemeldet.
Boot.
Genau. Und man hat dann dieses Auto auf den Markt gebracht. 2012 stieß dann Oliver Schmidt zu dem Team und musste das dann ausbaden. Übrigens war er auch nur bis 2015 überhaupt in den Vereinigten Staaten. Dann hat er eine Leitungsfunktion in Wolfsburg übernommen und war ja eben nur deswegen in Miami, weil er sich mit Freunden getroffen hat. Seine Frau war wohl auch dabei und wurde dann eben abgefischt am Flughafen in Miami.
Ja, also durch diese wirtschaftliche Dimension hat das Ganze ja durchaus auch so ein bisschen eine politische Komponente. Ne? Also nicht, dass das jetzt ein politisches Urteil wäre, das Urteil ist sicherlich so schon korrekt und richtig ergangen, aber ne, man kennt das ja, Trump wettert ohnehin immer furchtbar gerne gegen die deutsche Automobilindustrie und beklagt sich halt, dass sie irgendwie den Amerikanern Jobs wegnehmen, welcher Logik auch immer das jetzt im Einzelnen folgen mag. Und insofern wird man das natürlich wahrscheinlich auch nochmal als zusätzlichen Affront empfunden haben, dass jetzt ein deutsches Automobilvorzeigeunternehmen in den USA in dieser Weise in einen Betrugsfall verstrickt war.
Ja, und die Hartnäckigkeit, mit der Volkswagen tatsächlich immer wieder versucht hat, die Behörden zu hinters Licht zu führen, ja. Genau. Und dann ja auch tatsächlich Beweise wohl vernichtet hat und an der Aufklärung alles andere als aktiv mitgewirkt hat, jedenfalls zu einem Zeitpunkt, als sie noch nicht mussten. Irgendwann war es ja dann so vorbei, dass sie tatsächlich quasi alle Waffen gestreckt haben und sich voll den Behörden quasi ausgeliefert haben. Mhm. Ne? Die haben ja auch nun ordentlich gezahlt. Knapp 30 Milliarden Dollar hat das Unternehmen bezahlt, konnte sich dadurch auch freikaufen, in dem Sinne, dass es jetzt wenigstens die Zivilklagen weitgehend los ist und auch strafrechtlich nicht belangt wird. Das ist eben auch anders, wie gesagt, für Manager wie Oliver Schmidt. Es sind noch andere, gegen die ermittelt wird, aber er ist eben mit einem anderen Ingenieur, James Leung, der einzige, der tatsächlich in Amerika in Haft sitzt. Die anderen halten sich in Deutschland auf und bleiben hier wohl aller Voraussicht nach, denn Deutschland liefert nicht aus.
Ja, und werden wahrscheinlich so schnell keinen USA-Urlaub buchen.
Richtig.
Aber für diesen Schmidt, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter mit dem?
Ja, letztendlich ist es eben so, dass als wäre das nicht schon genug, prüft natürlich der Volkswagen-Konzern noch mögliche arbeitsrechtliche Konsequenzen. Das ist ja nicht untypisch in diesen Konstellationen. Der Volkswagen stellt sich auf den Standpunkt, das müssen sie tun, um den Compliance-Vorschriften nachzukommen, denn es ist natürlich auch ein schräges Bild, einen offensichtlich kriminellen Mitarbeiter weiter zu beschäftigen. Offensichtlich wird er eben wird geprüft, ob er diesen Vertrag jetzt kündigen kann oder eine andere Option. Volkswagen äußert sich dazu nur sehr indirekt, aber eine andere Option wäre natürlich jetzt ein Aufhebungsvertrag mit Abfindung zu vereinbaren, wenn man der Meinung ist, man kommt mit der Kündigung nicht besonders weit. Mhm. Die Kündigung allerdings ist jetzt natürlich eine Option, die auf dem Tisch liegt, das ist ganz klar, die aber arbeitsrechtlich übrigens auch nicht ganz unkompliziert ist.
Ja, ne, also ich meine, grundsätzlich ist es ja erstmal nachvollziehbar, dass man sagt, Mitarbeiter, die sich in erheblicher Weise strafbar gemacht haben, kann man kündigen, aber hier hat es natürlich einen sehr faden Beigeschmack, wenn er, wie du gerade sagtest, nicht der Mastermind hinter diesem ganzen Betrugsmodell war, sondern sozusagen nur in Anführungsstrichen ein hoher Manager, der dabei geholfen hat, das ins Werk zu setzen, dann denkt man sich natürlich, gewissermaßen hat er ja nur seinen Job gemacht oder den Weisungen Folge geleistet, möglicherweise, die ihm von weiter oben erteilt worden sind, kann
genau.
man das so sagen.
Richtig, und da gibt es ja auch schon Fälle, Präzedenzfälle, die hier von den Arbeitsgerichten in Frankfurt zum Beispiel gelaufen sind, gegen die Deutsche Bank, die wollten sich ja von LIBOR Händlern trennen, ja, die offensichtlich da manipuliert hatten. Und die sind krachend mit ihrer Kündigung gescheitert, jedenfalls vor dem Arbeitsgericht hier in Frankfurt, weil das Arbeitsgericht gesagt hat, Moment, ihr habt ja ein System hergestellt, in dem die Manipulation sozusagen offenkundig war oder jedenfalls angelegt war. Mhm. Und dann könnt ihr die Leute, die sich so verhalten haben, quasi im Geiste des Unternehmens nicht einfach rausschmeißen. Mhm. So, und das hat die Deutsche Bank damals sehr getroffen. Hier finde ich es ein ähnlich gelagerter Fall. Mit dem entscheidenden Unterschied natürlich, dass Oliver Schmidt im Gefängnis sitzt und quasi schlicht und ergreifend seine Arbeitsleistung nicht anbieten kann. Das ist natürlich.
Ja, das ist dann eine andere Erwägung, zwar aber natürlich eine, die schwer von der Hand zu weisen ist. Also 7 Jahre sind eine lange Zeit.
Richtig. 7 Jahre sind eine lange Zeit. 1 Jahr hat er jetzt schon abgesessen. 6 Jahre sind es dann aller Voraussicht nach. Es gibt hier ja in der Tat auch 2 Möglichkeiten. Man braucht ja immer einen Kündigungsgrund und da wäre hier zum einen eine verhaltensbedingte Kündigung möglich, ne, wenn man der Meinung ist, da hier die Pflichtverletzung und der mögliche Schaden sind so groß, dass es dem Arbeitgeber nicht mehr zugemutet werden kann, den weiter zu beschäftigen. Wie gesagt, wenn man hier zum Ergebnis kommt, er war nur ein kleines Rädchen im System, dann wird das schwierig werden für Volkswagen. Man hofft ja übrigens auch sehr, dass das irgendwie mal vor dem Arbeitsgericht in Wolfsburg landet oder wäre das dann auch Braunschweig? Jedenfalls würde man exakt diese Frage natürlich gerne mal von dieser Seite auch beleuchtet sehen.
Weil da noch diverse Interna der Zuständigkeiten und wer hat jetzt eigentlich was veranlasst und so weiter im Zuge eines solchen Verfahrens vermutlich ans Licht kommen würden.
Ja, das hofft man zumindest. Mhm. Ne? Also es sind ja auch immer, die E-Mails spielen ja dann auch immer eine Rolle. Es ist ja auch immer bemerkenswert, was Leute alles heutzutage noch in E-Mails schreiben. Mhm. Und obwohl wissend, dass sie natürlich ans Tageslicht gezerrt werden können durch einfache technische Möglichkeiten. Naja, die zweite Möglichkeit wäre natürlich die Kündigung. Der zweite mögliche Grund wäre natürlich eine personenbedingte Kündigung, nämlich durch die lange Abwesenheit des Arbeitnehmers, also hier im konkreten Oliver Schmidt, der sich ja dann im Moment in Michigan aufhält. In Haft. So, und auch da hat das Bundesarbeitsgericht schon Daumenregeln aufgestellt. Übrigens möchte ich an dieser Stelle mal Joachim Wichert danken, ein Arbeitsrechtler hier aus Frankfurt, mit dem ich das hier so ein bisschen durchgegangen bin. Natürlich nur auf theoretischer Basis, denn wir kennen jetzt weder den Arbeitsvertrag von Herrn Schmidt noch die genauen Pläne von Volkswagen, aber es macht natürlich Sinn, sich vielleicht auch mal theoretisch zu durchdenken, was das da an Möglichkeiten gibt. Und dabei hat er mir eben geholfen. Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle. So, und er verwies eben auf ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts aus dem Jahr 2015, eben noch gar nicht so lange her, wo das Bundesarbeitsgericht mal festgestellt hat, ab wann sozusagen die Haft eigentlich dafür sorgt, dass einen Grund liefert für eine Kündigung, weil es ist ja nur eine vorübergehende Unmöglichkeit der Arbeitsleistung. Ne? Man weiß ja dann vielleicht in 6 Jahren.
Wenn es nicht gerade lebenslang ist.
Richtig,
genau. Aber dann hat man auch andere Sorgen. Ja.
Genau, aber in 6 Jahren könnte er ja wieder bei Volkswagen spätestens auf der Matte stehen und da seine Dienste anbieten. Und dann ist eben sozusagen die Frage, ab wann ist vorübergehend so lang, dass es dann doch endgültig ist, eine endgültige Unmöglichkeit, die hier festgestellt werden muss. Und da ist interessant auch, in welchen Kategorien dann natürlich Arbeitsrechtler denken. Da gucken die sich dann im konkreten Fall an, ob es zu einer kompletten Entfremdung von Betrieb, Belegschaft und Arbeitsaufgaben gekommen ist, die es sozusagen dem Arbeitgeber unmöglich machen, den Mitarbeiter noch weiter zu beschäftigen. Man könnte ja sagen, ja, in dieser Zeit, ne, wenn es jetzt nur vorübergehend ist, dann ist ja auch zuzumuten, mal jemand anderen einzustellen, befristet.
So vertretungsweise, das hat man ja auch aus anderen Gründen bisweilen.
Genau, irgendwie. Und einzuarbeiten und dann die Stelle sozusagen frei zu halten, wie es ja auch bei der Elternzeit zuerst. Das ist hier dann aber tatsächlich wohl so, wenn die, wenn die Zeit so lang ist, also die Dauer so lang, dass diese Überbrückungsmaßnahmen schlicht nicht mehr möglich sind und die und keinen Sinn mehr machen. Da gibt es eben eine Daumenregel von mindestens 2 Jahren Freiheitsstrafe, weil man dann davon ausgeht, dass dem Arbeitgeber die Vornahme von Überbrückungsmaßnahmen eben nicht mehr zumutbar ist. Ne?
Ja, wenn herauskommt, der arme Mann, dann baut Volkswagen nur noch Elektroautos und keine Diesel mehr, insofern.
Genau. Und hier haben wir eben ja den, den Fall, dass dieses ja um ein Mehrfaches überschritten wird. Ne? Mhm. Es gäbe jetzt aber übrigens noch die Möglichkeit für Oliver Schmidt, wenn der wenn die das Urteil rechtskräftig ist, sich den Antrag zu stellen, nach Deutschland ausliefern zu lassen. Dann wäre natürlich zumindest einiges gewonnen. Ne? Also die Familie wäre wieder näher dran. Und man kann auch davon ausgehen, dass vielleicht die Haftbedingungen hier auch einfacher sind. Und es gibt ja die Möglichkeit, dann die Strafe zu verkürzen nach 2/3, beziehungsweise auch von Freigang zu profitieren. Also da gibt es eine Menge von Möglichkeiten, die 7 Jahre dann vielleicht nicht mehr ganz so drakonisch wirken zu lassen.
Aber prinzipiell ist es so, dass so ein Strafurteil in den USA, das einen deutschen Staatsbürger betrifft, dann eben in Deutschland schon anerkannt wird und auch so vollstreckt wird. Also da findet dann nicht nochmal eine Nachprüfung inhaltlicher Art statt.
Das wäre auch in der Tat wahrscheinlich ein großer Affront. Aber so ist jetzt im Grunde genommen die Sachlage für Oliver Schmidt. Tatsächlich kann man sich bei dieser ganzen Frage, wenn man mal einen Schritt zurücktritt, auch nochmal könnte man noch diskutieren, warum es eigentlich so unfassbare Diskrepanzen gibt zwischen dem deutschen und dem amerikanischen Recht, warum die Amerikaner ehrlich gesagt so viel schneller Ergebnisse liefern in diesem Fall als Deutschland. Man muss sich ja nur mal vor Augen führen, hier sind 2 Urteile in Amerika schon gefällt worden. In Deutschland haben zwischenzeitlich 2 Manager in Untersuchungshaft gesessen. Ansonsten ermittelt sowohl die Staatsanwaltschaft in Braunschweig als auch in München. Und eine Anklage, gar ein Urteil, ist noch lange nicht in Sicht. Ich finde das ehrlich gesagt in diesem Fall immer so erschütternd, weil man diesen direkten Vergleich so hat.
Ja. Ohne dass man den USA unterstellen könnte, ein Unrechtsstaat zu sein, wo halt einfach Nägel mit Köpfen gemacht werden und unschuldige Leute weggesperrt.
Nee, das hat ja schon Substanz, aber man darf sich hier in der Tat auch mal fragen, ne, warum es die Amerikaner sind, die sowas aufdecken, wobei es ja in Amerika wirklich wesentlich weniger Fahrzeuge waren, die davon betroffen waren. Weltweit sind es ja 11 Millionen. Ne?
Ja, die ganze Sache kam durch amerikanische Ermittlungen ursprünglich ans Licht, ne, wenn ich mich recht
entsinne. Genau, so war es. Und letztendlich haben wir eben, wie gesagt, hier die Strafverfahren, die nicht vorankommen. Auf der anderen Seite haben wir auch noch zivilrechtliche Streitigkeiten, also eine ganze Menge von Dieselfahrern, die enttäuscht sind und natürlich auf die 30 Milliarden in den Vereinigten Staaten gucken und sagen, wieso wird da entschädigt, hier nicht.
Also das ist jetzt mehr die zivilrechtliche Dimension, aber ja, wie ist denn da die Lage in Deutschland? Ne? Da gibt es immer wieder so Klagen von so einzelnen VW-Käufern, die dann zurücktreten wollen oder Schadensersatz möchten oder so. Haben die Erfolg?
Die haben mitunter Erfolg, aber man muss ehrlicherweise sagen, es gibt noch kein höchstinstanzliches Urteil. Also der BGH hat sich damit nicht beschäftigt und bevor das nicht über die Bühne gegangen ist, entsteht natürlich auch so gut wie gar keine Druckwelle. Und das ist natürlich das, was die Anwälte und die Kläger wurmt. Und das ist ein ganz, ganz klarer Unterschied zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten. In Amerika haben sie dieses wahnsinnige Druckmittel der Sammelklagen. Das ist ein, finde ich, sehr drakonisches Instrument. Übrigens auch, ich finde das rechtsstaatlich immer ein bisschen schwierig, war auch lange Zeit wirklich froh, dass wir hier in Deutschland das anders regeln. Da haben die ja nicht nur diese Sammelklagen, die eine besondere Wirkung entfalten, sondern die sind auch nochmal besonders gesteigert, weil es da dieses Opt-out-Prinzip nur gibt. Ne? Also im Grunde genommen ist jeder
erstmal dabei.
Jeder erstmal dabei, Teil einer Klasse, einer Class-Action. Und nur wenn man selber noch vor Gericht ziehen will, dann kann man da raus gehen aus dieser Gruppe und dann seine einzelne Klage vor Gericht anhängig machen. Aber deswegen kommt es natürlich zu so unglaublichen Zahlen wie so und so viele Millionen Geschädigte, die dann gegen einen Konzern klagen. Das ist natürlich ein ganz anderes Druckpotenzial als das, was hier deutsche Kläger allein vor dem Landgericht Braunschweig oder so.
Ja, ne, und in Deutschland spielen halt, glaube ich, auch einfach ganz starke Opportunitätserwägungen eine Rolle. Also es gibt ja so diesen, wie ich finde, sehr schönen Begriff des rationalen Desinteresses. Also sprich, wenn ich jetzt einen VW gekauft habe, dann ärgert mich das möglicherweise, dass der jetzt eben viel mehr Schadstoffe ausstößt, als man mir damals gesagt hat. Aber ich muss mir natürlich ernstlich die Frage stellen, wie viel Zeit, Mühe und Geld will ich da jetzt rein investieren, zumal wenn eben der BGH in der Sache noch nicht geurteilt hat. Das heißt, jede Entscheidung, die ich irgendwie kriege, selbst wenn sie günstig ausfallen sollte für mich, ist sozusagen nur mit Vorsicht zu genießen, noch unter dem Vorbehalt, dass es in einer nächsthöheren Instanz anders ausgehen könnte. Und ich habe eben auf der Gegenseite diesen riesen Konzern mit Rechtsabteilung, 1000 Anwälten, der augenscheinlich ja auch bereit ist, beziehungsweise dann, die Klagen laufen ja meistens eher gegen die Händler, aber wie dem auch sei. Ne? Also worauf ich hinaus will, ist einfach nur, es ist sehr, sehr mühevoll für den einzelnen Autokäufer, das zu machen. Und viele, also die meisten, klagen ja natürlich tatsächlich nicht aufgrund dessen. Und da ist die Lage in den USA eben echt eine andere. Und ich finde das durchaus, sagen wir mal, diskutierenswert. Es gibt diese Diskussion ja auch, ob man sowas nicht eigentlich auch in Deutschland mal einführen sollte.
Ja, ich muss sagen, ich habe da wirklich meine Meinung auch dramatisch geändert. Also wie gesagt, ich habe das lange wirklich mit Argwohn betrachtet. Finde auch, dass es Kollateralschäden in den Vereinigten Staaten schlicht und ergreifend gibt. Also dass Unternehmen einfach durch solche Androhungen in die Vergleiche gepresst werden. Und teilweise eben auch unberechtigterweise. Aber hier muss man eben sagen, es scheint ja nun wirklich was dran zu sein. Und Volkswagen hat es ja auch gegenüber den amerikanischen Behörden in umfangreicher Art und Weise eingeräumt. Und dann muss da auch auf schnellem Fuße eine Sanktion erfolgen. Und die hat man eben schlicht und ergreifend hier in Deutschland nicht. Es gibt jetzt amerikanische Klägeranwälte und auch einige sehr engagierte deutsche Klägeranwälte, die eben genau das eben versuchen, so über das Vehikel eines Präzedenzfalls, den sie bis zum BGH treiben, um eine Grundsatzentscheidung jetzt endlich mal herbeizuführen. Die versuchen dieses Prinzip der Sammelklage auf diesem Weg hier in Deutschland in irgendeiner Art und Weise zu etablieren, aber es ist natürlich längst nicht so effektiv wie in den Vereinigten Staaten. Und es ist schon bemerkenswert, dass die Politik sich da nicht bewegt, ne? Außer diesem wirklich sehr kuriosen Zusammenspiel, was Martin Schulz und Angela Merkel mal kurz in einer Debatte hatten zum Hochzeiten des Wahlkampfes. Da waren sich auf einmal einig, dass die Musterklagen hier in Deutschland ausgeweitet werden müssen. Aber seitdem hat man natürlich auch nichts mehr davon gehört und es scheint jetzt auch wieder nicht mehr besonders Priorität zu haben. Und da sieht man, was dabei rumkommt, nämlich nicht besonders viel in Deutschland.
Ja, warten wir mal ab, was die nächste Regierung, wenn sie sich dann irgendwann mal gebildet haben sollte, sich in dieser Hinsicht vielleicht noch so überlegt. Wir verfolgen das Thema jedenfalls weiter. Kommen jetzt aber zunächst mal zu einem anderen, was jetzt nicht ganz so weltumspannende Dimensionen hat, aber trotzdem ganz interessant, glaube ich, ist. Am kommenden Donnerstag, also quasi morgen nämlich, verhandelt der BGH in einer Strafsache gegen eine Reihe von Angeklagten, denen letztlich jetzt effektiv noch ein Verstoß gegen das Uniformierungsverbot vorgeworfen wird. Wer sind diese Leute und was haben die getan? Es waren jedenfalls in der ursprünglichen Gruppe Sven Lau und seine Jünger, Schar. Genau.
Sven Lau kann man kennen, ne? Also vielleicht der eine oder andere hat das in den Namen schon mal gehört. Wer ist das?
Kann man als guter Salafist auf jeden Fall kennen. ein solcher ist er nämlich selber und versucht also die reine Lehre des Islam, so wie er ihn versteht, eben auch zu verbreiten.
Ein Konvertit, ne? Muss man dazu sagen.
Ja, genau.
Deutscher Staatsbürger mit 19, glaube ich.
Genau, mit 19 konvertiert, war glaube ich irgendwie früher mal bei der Feuerwehr und jetzt ist er halt irgendwie eher so in überirdischer Mission unterwegs und also ne, Salafismus ist ja diese ganz sozusagen radikale Ausprägung des Islam. die eben auch sehr stark rechtsstaatsferne Züge, sagen wir mal, trägt, zumindest sofern man dann daraus konkrete weltliche Schlussfolgerungen ableitet. Auf jeden Fall, diese Jungs sind durch die Wuppertaler Altstadt gezogen und haben versucht, Leute zur reinen Lehre zu bekehren. Und haben das auch nicht irgendwie gemacht, sondern sie hatten eben alle so orangene Warnwesten an, auf denen Scharia-Police aufgedruckt war.
Und wen haben die angesprochen? Also wild irgendwelche Leute oder schon gezielt?
Ja, ich glaube, du und ich wären jetzt wahrscheinlich nicht so die Zielgruppe gewesen. Also junge Leute zunächst mal, gut, das sind wir natürlich total, aber eben halt... Vielleicht irgendwie dann doch eher so arabisch aussehend und halt auch gezielt an lustigerweise Bars oder Diskotheken, also oder sogar Bordellen, habe ich gehört, also Orten des Frevels quasi, wo man denen dann zunächst mal vor Augen geführt hat, dass das natürlich alles furchtbar falsch ist und ihnen dann irgendwie das Höllenfeuer sichert, wenn sie nicht eben schnell noch irgendwie sich da ein paar grundlegende Dinge anders überlegen in ihrem Leben. So, jetzt ist natürlich prinzipiell irgendwie erlaubt, jeglichen Religionen und auch unterschiedlichen Ausprägungen dessen anzugehören und auch zu versuchen, Leute zu bekehren. Ich meine, das machen die Zeugen Jehovas ja irgendwie auch und ziehen von Tür zu Tür und man lächelt da so ein bisschen drüber und redet mit denen oder lässt es bleiben. Aber daran ist natürlich erstmal nichts strafbar. Dieses Video hat dann jedenfalls damals, es war 2014, als das öffentlich wurde, für eine Riesenwelle der Empörung in der Öffentlichkeit gesorgt. Ne? Sie haben das dann irgendwie auf YouTube reingestellt, dann haben sie noch so arabisch klingende Musik drunter gelegt und irgendwie so ein Schriftzug drüber, you are entering a Sharia-controlled zone, glaube ich, oder sowas in der Art. Und dann hat das Ganze halt schon direkt einen ganz anderen Sound. Ne? Dann hat man halt wirklich das Gefühl, okay, was ist hier eigentlich los? Zieht jetzt hier ernstlich die Sittenpolizei durch deutsche Straßen? Das kann ja wohl mal überhaupt nicht sein. Hat dann auch zu Reaktionen sogar seitens der Politik geführt. De Maizière hat sich geäußert, sogar Merkel höchst selbst hat dann also irgendwie nochmal klargestellt, dass die Scharia aber doch nicht in Deutschland gilt.
Das ist auch gut, dass man das nochmal sagt. Vielleicht nochmal für den Hintergrund, die Polizei damals hat hingeguckt, weggeguckt, gar nichts gemacht, eingeschritten.
Ja, die haben es zur Kenntnis genommen, dass das stattfindet, haben dann die Personalien der Leute aufgenommen. Es sind denen dann auch anschließend Zivilpolizisten gefolgt, aber man hat halt zunächst mal nicht feststellen können, dass das, was die da machen würden, tatsächlich illegal sei, denn, und das ist auch an der Stelle wichtig zu erwähnen, diese haben die Leute, mit denen sie gesprochen haben, jetzt nicht irgendwie bedroht oder bedrängt oder so, also alle Zeugen, die später vor Gericht ausgesagt haben, sagten, nö, die waren eigentlich höflich und irgendwie umgänglich und ich hatte jetzt keine Angst, als sie mit mir geredet haben oder so. Von daher müsste man halt sagen, naja, das ist irgendwie eigentlich doch die klassische Form von religiösen Missionaren, die halt rumziehen und jetzt mag man sicherlich nicht besonders viel Sympathie für den Salafismus haben, aber das ist halt in einem Rechtsstaat, wo Religionsfreiheit gewährleistet ist, trotzdem erstmal erlaubt.
Und jetzt haben wir die interessante Konstellation, dass die Polizei quasi nur relativ defensiv eingeschritten ist, also indem sie die Personalien aufgenommen hat, aber eben ansonsten die hat weiterziehen lassen. Es kam aber natürlich trotzdem vor Gericht offensichtlich. Und was wurde denen denn vorgeworfen? Was hat man tatsächlich gefunden, um die Kollegen da anzuklagen?
Ja, also es gab verschiedene Überlegungen, welche Straftatbestände hier erfüllt sein könnten. Nötigung konnte man eigentlich relativ schnell ausschließen aus dem gerade schon genannten Grund, dass sie eben einfach niemanden genötigt haben, niemand bedroht, keine Gewalt angewendet, nichts dergleichen. Dann gab es die, wie ich fand, ganz lustige Idee, Amtsanmaßung. Ist aber natürlich auch irgendwie Quatsch, ne? Denn es ist zwar strafbar, wenn man sich...
als Polizist ausgibt zum Beispiel.
Genau.
Ne?
Ja, also selbst dann noch nicht ohne weiteres, dann kommt es auch immer noch ein bisschen darauf an, was man konkret eigentlich in dieser Rolle tut, aber das wäre zumindest mal näher dran an einer möglichen Strafbarkeit, denn eine Polizei gibt es halt in Deutschland und das sind Amtsträger anders als eine Scharia-Polizei, die nicht existiert und von der auch niemand ernstlich annehmen kann. Ne? Also der Strafgrund wäre halt Wenn wir wirklich eine Scharia-Polizei in Deutschland hätten und die Jungs sind aber nur einfach nicht Teil davon und geben sich sozusagen unrechtmäßigerweise als Mitglieder der Scharia-Polizei aus, das wäre der Strafgrund dieses Straftatbestandes. Aber das ist hier ja offenkundig nicht der Fall und es weiß auch jeder, dass es keine Scharia-Polizei gibt. Insofern kam das auch nicht in Frage und übrig blieb dann eben noch Verstoß gegen das Uniformverbot, der also so gemeinsame Aufzüge in Uniformen, was dann da alles drunter fällt, das wird man sehen müssen, ob jetzt so ein paar orangene Warnwesten ausreichen, die eben einschüchternd und beängstigend wirken, unter Strafe stellt. Das war ursprünglich mal eingeführt worden im Hinblick auf Aufmärsche der SA. Die waren nun sicherlich beängstigend, wenn man sie irgendwie miterlebt hat. Das ist halt sehr die Frage, ob man das hier auch annehmen kann.
Ja. So, und jetzt wird sich der Bundesgerichtshof damit auseinandersetzen. Wie haben die Vorinstanzen entschieden?
Ja, also das Landgericht hat das Verfahren zunächst noch nicht mal eröffnen wollen, weil es keinerlei Strafbarkeit erkenntlich. Dann hat die Staatsanwaltschaft dagegen Beschwerde eingereicht. Das OLG hat gesagt, doch, Jungs, ihr eröffnet hier mal schön und verhandelt. Das haben sie dann eben getan mit dem Ergebnis Freispruch. Darauf hat die Staatsanwaltschaft Rechtsmittel eingelegt, wiederum zum OLG logischerweise. Und das hat in der Tat gesagt, Urteil, also Schuldspruch. Eben genau aufgrund dieses Uniformverbots mit dem Argument, also erstmal so tatbestandsmäßig sei das halt irgendwie erfüllt. Das kann man ja auch als Uniformen ansehen. Auch wenn ein paar Zeugen wohl eher gesagt haben sollen, es hätte sie mehr an Junggesellenabschied erinnert. Es sei ja schon auch so, dass es zumindest in anderen Ländern sowas wie eine Scharia-Polizei tatsächlich gibt oder eben so eine Sittenpolizei es wäre ja durchaus vorstellbar, dass jetzt also ein paar Leute sich eben auch in Deutschland zu so einer solchen Gruppierung zusammenschließen, durch die Straßen ziehen und die Einhaltung islamischen Rechts sicherstellen wollen und das vermittelt ja durchaus irgendwie auch hat eben genauso diesen beängstigenden militanten Charakter, der eben vom Uniformverbot sanktioniert werden soll. Ich finde, beides kann sich so ein bisschen hören lassen, aber ich tue mich da so ein bisschen schwer mit. Also es träfe wahrscheinlich nicht die Falschen, aber man kann ja irgendwie Strafurteile auch nicht nach Sympathie oder ihrem Mangel in diesem Fall sprechen.
Das sollten wir ja an dieser Stelle auch nochmal klarstellen vielleicht, ist gar nicht so selbstverständlich.
Allerdings. Hier wäre es aber, also selbst wenn es zu einer Verurteilung kommen sollte, ich weiß jetzt nicht, was die möglicherweise an Vorstrafen mit sich rumschleppen, wenn da nicht schon eine lange Latte vorhanden sein sollte, dann dürfte es aber sicherlich im Bereich einer Geldstrafe irgendwie bleiben.
So, und übrigens morgen, also am morgigen Donnerstag,
wird
das verhandelt. Aber es muss einem auch gar nicht bang werden, egal wie das Bundesgericht, wie der Bundesgerichtshof nun entscheidet, denn Sven Lau hat sein eigenes Schicksal ereilt, ne?
Ja, genau. Der war ursprünglich hier mit angeklagt in dieser Geschichte. Das Verfahren gegen ihn wurde dann aber irgendwann abgetrennt und eingestellt, weil da ein anderer, deutlich gravierenderer Tatvorwurf im Raum stand, der dann inzwischen auch zu einem Urteil geführt hat. Er selbst nämlich soll oder hat, so jedenfalls Feststellung des Oberlandesgerichts, Jugendlichen dabei geholfen, sich der Terrororganisation Jamwa anzuschließen, die wiederum eng verbandelt ist mit dem Islamischen Staat. Das stellt eben der 129a und b StGB unter Strafe und dafür verbringt er jetzt 5,5 Jahre im Gefängnis.
Und all das übrigens auch nochmal nachzulesen in einem sehr schönen Artikel, den unser Kollege Alexander Haneke geschrieben hat, ihr auch auf Einspruch zu finden, wer das Ganze vielleicht nochmal nacharbeiten möchte.
Packen wir euch in die Shownotes.
Genau, machen wir in die Shownotes. Wir kommen jetzt nochmal zum Lovebraid-Urteil, das uns ja in der vergangenen Woche ein bisschen länger beschäftigt hat. Habe ich Urteil gesagt? Ich meinte Lovebraid-Verfahren, um Gottes Willen.
Vom Urteil sind wir, glaube ich, noch
sehr
Stück
weit entfernt. Genau, und da gab es eine berechtigte und, wie ich finde, auch wirklich ganz schöne Kritik von einem Hörer über Twitter geäußert, in mehreren Tweets. der uns, finde ich auch zu Recht, nahelegte, dass wir das Ganze noch ein bisschen vertiefter uns angucken können. Und wir sind übrigens immer dankbar für Leute, die uns sagen, wir können irgendetwas noch vertiefter uns angucken, denn wir sind natürlich dankbar, wenn es nicht, wenn wir nicht dazu verdammt sind, das hier oberflächlich nur zu streifen und ein bisschen über Jura zu plaudern. Mhm. Das können andere sicherlich besser. Wir wollen es vielleicht auch ein bisschen vertiefter uns, das soll Sinn und Zweck dieses ganzen Podcast sein, aber wir haben natürlich dann auch das Dilemma, vor dem wir dann bei einem solchen Mammutverfahren schlicht und ergreifend stehen und haben dieses Dilemma, ich sag's gleich vorneweg, auch heute. Wir haben uns jetzt so verständigt, wir haben länger darüber überlegt, wie wir es jetzt nun machen und ob wir das in der Tat noch ein bisschen vertiefter jetzt besprechen. Also es gab ja auch den Hinweis, dass OLG, der nun auch auf über 400 Seiten das auch ganz intensiv sich angeguckt hat und dem Landgericht auch ganz klare Vorgaben gemacht haben, insbesondere im Umgang zum Beispiel mit den Gutachtern. Und es wurde auf der anderen Seite eben auch nochmal die Rolle von Rainer Schaller, den Veranstalter, und dem Oberbürgermeister erwähnt, die ja beide nicht auf der Anklagebank sitzen, auch noch nicht mal in den Fokus der Ermittler gekommen sind. Und das ist es natürlich auch wert, sich nochmal intensiv anzugucken. Wir wollten es nicht in der zweiten Woche jetzt machen, also in der dritten Woche unseres Podcasts und in der zweiten Folgewoche, sondern wir wollten jetzt uns dieses Verfahren vielleicht noch mal ein bisschen genauer angucken und dann vielleicht noch mal einen größeren Komplex dazu machen, wo wir auch diese Fragen uns noch mal ein bisschen genauer angucken möchten. Vielleicht soweit nur noch mal der Nachtrag von den wenigen Verhandlungstagen, die es jetzt schon gegeben hat. Heute ist ja dann der dritte Verhandlungstag und man sieht eben einfach, wie zäh das Ganze vonstatten geht. Also es werden wahnsinnig viele Anträge gestellt. Es geht um mögliche Befangenheit von zwei Ersatzschöffen zum Beispiel.
Was war da los? Die waren selber auf der Love Parade, oder?
Ja, das Interessante ist eben schlicht und ergreifend, das sieht man an diesem Verfahren auch in ganz bemerkenswerter und bestürzender Art und Weise. Es ist natürlich so, dass es in Duisburg wirklich nur wenige Menschen gibt, die nicht in irgendeiner Art und Weise davon betroffen waren oder irgendeinen Bezug zu dieser Love Parade 2010 eben hatten.
Wenn sie selber da waren oder jemand kannten, der
genau,
da war.
Genau, richtig. Und da gab es eben schon im Vorfeld auch Verzögerungen dadurch, dass Schöffen und Ersatzschöffen ausgetauscht werden mussten. Einerseits, weil sie selber betroffen waren. Also einer zum Beispiel hatte sich kurz nach der Parade schon so vehement gegenüber den Medien geäußert und so starke Kritik geäußert, dass er sich selber sozusagen schon angezeigt hat und gesagt hat, er könne eigentlich als Schöffin nicht mehr zur Verfügung stehen. Eine andere Schöffin nahm sich selber raus oder hat sozusagen beantragt, da entbunden zu werden, weil sie sagte, sie hält das psychisch nicht aus. Und ähnlich sind jetzt auch die Dinge, die jetzt hier die ersten Tage beschäftigt haben. Also es ging um die mögliche Befangenheit von zwei Ersatzschöffen, weil einmal die Stieftochter und die Tochter dieser Schöffen jeweils auf diesem Festival waren.
Ach so, deren Töchter.
Okay. Richtig, genau. Und also sie nicht selber, aber natürlich ist dann auch ein ganz starker emotionaler Bezug da, der natürlich das stören könnte, schlicht und ergreifend, das unbefangene Urteil auf diesen Fall. Ja, dabei würde ich es tatsächlich belassen wollen, wie gesagt, mit dem Versprechen, dass wir uns das bei Zeiten mal ein bisschen intensiver ankommen und jetzt
genau, angucken. Und vielleicht noch ein Hinweis an der Stelle, es gibt auch dazu wiederum in unseren Shownotes zu finden zwei schöne Texte, einen, der behandelt den ersten Verhandlungstag des Lovebred-Verfahrens, der also tatsächlich sehr quälend und schleppend losging und vielleicht, wenn man es jetzt böse auslegen wollte, auch so ein bisschen die letztes Mal geäußerte These stützen könnte, dass das hier augenscheinlich die Verteidigung ist dem Gericht nicht unbedingt einfach macht. Klammer auf, das ist auch nicht ihr Job, Klammer zu. Und zum anderen einen weiteren, der nochmal diese Kausalitätsproblematik, über die wir letztes Mal schon sprachen, sehr schön aufdröselt. Die packen wir euch in die Shownotes. Ansonsten, wie gesagt, kommen wir auf das Thema in der Zukunft zurück und widmen uns dann auch den Anregungen, die wir da auf Twitter bekommen haben, über die wir uns sehr freuen. Aber jetzt geht's, glaube ich, zu guter Letzt zu einem etwas leichtherzigeren Thema über. Das gerechte Urteil gab es auch in dieser Woche wie in jeder Woche wieder. Und zwar betraf es die Olympiade, mehr oder weniger.
Oder? Genau. Übrigens haben wir diese Woche gleich mehrere gefunden, die wir als würdig gesehen hatten. Aber wir haben uns jetzt tatsächlich für die Bauernhof-Olympiade entschieden, verhandelt vor dem Münchner Oberlandesgericht. Und zwar auf Klage des Deutschen Olympischen Sportbundes. Und die hatten eine Eventfirma verklagt, die nämlich Veranstaltungen für Unternehmen angeboten hat unter dem Titel Bauernhof Olympiade. Und was konnte man da machen? Man konnte Heugabel werfen, Wettsägen und einen Traktorparcours gemeinsam bewältigen. Ja, das war sozusagen das Showprogramm. Und für die Mitarbeiter,
die... Gab es auch gedopte Russen eigentlich?
Nein, das muss man ihr auch nämlich zugute halten. Das spielte offensichtlich keine Rolle. Insofern finde ich, war natürlich kämpfte der Deutsche Olympische Sportbund ein bisschen auf verlorenen Posten vielleicht. Die haben tatsächlich argumentiert mit diesem Event, was eben Unternehmen bei dieser Eventfirma buchen können, um ihre Mitarbeiter ein bisschen miteinander zu verbinden und näher zusammenzuschweißen.
Das wäre doch mal was für die FAZ, oder?
So. Ja, das könnten wir uns auch vorstellen. Richtig, und das geht jetzt eben auch, genau, mit dir würde ich dann auch ein bisschen Heugabel werfen,
ja,
veranstalten.
Kann man mal probieren, hast du keine Schnitte, aber gut.
Genau, richtig. Aber zurück zum Juristischen, also der Vorwurf war Rufausbeutung. Ja, also die Eventfirma habe mit dieser Veranstaltung den guten Ruf der Olympischen Spiele ausgebeutet, ja, und übrigens an andere Veranstalter verkauft. Da gab es dann offensichtlich so ein Lizenzmodell und das sei zutiefst angriffswürdig.
Ja, es gibt, ne, das ist tatsächlich so, dass es gibt sogar ein eigenes Gesetz, meine ich, ne, Olympiaschutzgesetz, ja, oder sowas. Das heißt, genau, diese Bezeichnung Olympia und Olympische Spiele und so ist in besonderer Weise geschützt.
Richtig, genau, so ist das. Obwohl übrigens auch der Olympische Sportbund jetzt hier nicht angenommen hat, dass eine tatsächliche Verwechslungsgefahr mit den Sommer- oder Winterspielen stattfinde, das musste er dann vor Gericht offensichtlich einräumen. Und das OLG hat tatsächlich dem Sportbund auch eine Absage erteilt. Die haben nämlich argumentiert, dass das Hervorrufen bloßer Assoziationen zu den Olympischen Spielen schlicht nicht ausreiche für ein Verbot, denn Olympia gehöre nun mal zum allgemeinen Sprachgebrauch und das reiche eben nicht, um das Olympiaschutzgesetz zu verletzen. Der Sportbund gibt natürlich nicht auf oder prüft zumindest, ob er jetzt vom BGH zieht und dann die Sache überprüfen
lässt.
Also
eine Geschichte von solcher Tragweite sollte man schon unbedingt bis zuletzt durchfechten. Dann gibt es möglicherweise in ein paar Monaten nochmal ein weiteres gerechtes Urteil. Das fänden wir auch super.
Genau, gerecht müssen wir eigentlich noch sagen, warum wir es gerecht finden. Nein, das ergibt sich in diesem Fall von selbst. Denn wie gesagt, wir möchten ja diverse Olympiaden, Bauernolympiaden oder Wasserolympiaden oder wie auch immer,
auch gerne was noch, auch immer,
noch selber durchführen. Gut, also damit verabschieden wir uns in die kommende Woche, freuen uns wie immer über Anregungen, entweder über Twitter oder eben über unseren E-Mail-Kanal, ganz klassisch faz-einspruch@faz.de.
Genau. Und wenn es euch gefallen hat, dann schaltet gerne wieder ein und ihr könnt natürlich auch, wenn ihr mögt, uns eine Bewertung hinterlassen auf iTunes. Das bringt den Podcast ungemein nach vorne, dann wird er auch irgendwie mehr gesehen. Das ist sehr wichtig für diese Algorithmen von Apple. Da müsst ihr einfach nur irgendwie 5 Sterne anklicken oder natürlich auch irgendwas anderes und dazu schreiben, wie ihr es fandet. Und genau, damit wäre uns sehr gedient. Auf jeden Fall hat es uns gefreut und wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal.
Schöne Woche, bis dann. Tschüss.
Ciao.